Guten Morgen. Man weiß nie, was passiert, wenn man hierher kommt. Ne? Der Sascha könnte singen. Man muss vorher schon bereit sein drauf. Hammer, Sascha, danke für dein Herz, für deine Hingabe und Leidenschaft. Leidenschaft sieht manchmal verrückt aus, richtig? Ja, aber Leidenschaft ist, was wir sein wollen. Wir wollen eine leidenschaftliche Gemeinde sein, Amen, die wirklich das Herz lebt. Schön, hier zu sein. Ich bin... Kommt mir vor, als ob ich ewig nicht hier gesprochen hätte, aber so lange ist es gar nicht her. Ne? Aber ich war irgendwie unterwegs, letzte Woche, glaube ich, und es war richtig Hammer. Ein ganz kurzes Zeugnis war ein Mann, wir haben für die Kranken gebetet durch Lachen, ja, indem wir gelacht haben, weil der Herr sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde, richtig. Und da war einer mit einer gebrochenen Rippe hinten, also ein Mann hatte hinten die Rippe gebrochen, mega schmerzhaft. Seine Frau hat gesagt, er kann nicht sitzen, er darf nicht lachen. Ja? Er darf nicht lachen. Und wir lachen über. Und wir haben gebetet, also durch Lachen. Ne? Und dann, das ist ein Gebet, okay? Also im Glauben gelacht. Ja? Im Glauben, nicht einfach nur so, sondern im Glauben. Und dann sagt er, es geht ihm schon viel besser, er kann sich jetzt schon setzen. Er kann sich setzen. Und dann haben wir nochmal gebetet. Und dann sagt er, kannst du das noch ein bisschen leiser bitte machen? Dankeschön. Oder irgendwie, dass das zwischen, weil ich bin ja keine Schlange, sonst denken das noch welche. Aber und dann haben wir nochmal gebetet, danke, das ist viel besser. Und dann war es so, dass er null Schmerzen mehr hatte. Und dann kam auch noch die Gegenwart Gottes auf ihn, das heißt, dann hat er keine Wahl mehr, außer zu lachen. Und dann hat er da gesessen und gelacht. Und ich meine, das ist krass. Ich hab da bei jemandem übernachtet, der sehr radikal Mountainbike gefahren ist, früher Downhill-Profi, und der hatte schon gebrochene Rippen. Und er hat mir erzählt, wenn man eine gebrochene Rippe hat, dann sind das solche Schmerzen, dass du eigentlich gar nicht atmen kannst, richtig? Weil jedes Mal, wenn du Luft holst, dann geht das halt daran. Und besonders schmerzhaft ist es, wenn es hinten ist, also wenn es der hintere Teil ist. Das fand ich einfach mal so cool, dass Gott einfach mal so diese Rippe heilt. Ja, so ist das nicht krass? Können wir Jesus da mal einen fetten Applaus geben? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gott heilt heute noch. Und ich bin mir irgendwie so bewusster als je zuvor, dass er das wirklich tut. Und es ist so wichtig, glaube ich, das ist nicht meine Botschaft heute Morgen, es ist so wichtig, dass wir uns füllen mit den Dingen, wo er es tut. Und dass wir uns nicht von den Dingen, wo wir es noch nicht sehen, weil ich weiß, dass es die auch reichlich gibt. Okay, ich bin ja nicht blind. Ja, also es gibt reichlich Situationen, da beten wir und wir sehen noch, Betonung ist auf noch, nichts, okay? Aber jedes Mal, wenn du sowas siehst, so ein Wunder, wenn du sowas hörst, dann ist es wichtig, dass du deine Seele, deine Perspektive damit fütterst, dass du sagst, das hat Gott getan, Gott heilt, und was passiert? Dein Glaubenslevel steigt, ja? Und wenn alle unsere Glaubenslevel steigen, dann wird es immer einfacher, ja? Die Atmosphäre ist durchdrungen mit diesem Glauben und es ist leichter, Heilung passiert schneller, Heilung passiert einfacher. Und das ist einfach wichtig. Gott heilt, Amen, es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Es gibt nichts, was zu schwer ist für ihn. Es gibt keine Situation, die er nicht ändern kann. Amen. Und es war noch eine Story, weil ich mag einfach das Lachen so sehr. Ich mag wirklich die Freude am Herrn. Amen. Und ich denke, wir sollten mehr haben. Wir sollten viel mehr von der Freude am Herrn haben. Und ich habe so gebetet am Samstagabend für alle Leute und es war herrlich und Teppichzeit und so weiter. Und dann wollte keiner gehen. Ja, offiziell ist alles vorbei. Keiner wollte gehen. Alle sitzen, liegen, ne, einfach so da. Keiner wollte nach Hause. Und auf einmal fängt einer an. Eine Person. Auf einmal. Und, ne, also wer das kennt, weil auf einmal bricht sich diese Freude am Herrn auf diese eine Person. Auf einmal geht sie durch den ganzen Raum. So von einer Seite zur anderen und so weiter. Auf einmal immer mehr Leute. Und hinterher höre ich, dass viele sowas noch nie erlebt hatten. Ja, noch nie erfahren haben, und es war so schön und so gut. Ja, es war so der Hammer. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen Gott erleben. Amen. Wir wollen nicht nur von ihm reden, wir wollen nicht nur über ihn hören, wir wollen ihm begegnen. Und deswegen können manchmal Dinge passieren, auch an einem Sonntagmorgen. Und ich weiß, manchmal kann das stretchen, aber es können Dinge passieren, die vielleicht ein bisschen überdenken, was ist das denn? Oder fordert uns heraus oder stößt uns vielleicht sogar an. Ja, vielleicht ist es sogar manchmal ein, was ist das denn, muss das sein und so weiter. Aber all das dient nur, dass wir tiefer reingehen können, dass wir tiefer mit Gott verknüpfen können und dass er auch unsere Herzen berühren darf und uns verändern darf, weil eine Begegnung Begegnung mit ihm ist einfach herrlich und verändert. Amen. Und das ist, was wir wollen. Okay, ich möchte heute gern weitermachen. Die letzten Male habe ich gesprochen über diesen Versblock aus 1. Johannes 2, wo es über die Kinder geht, über die jungen Leute und über die Erwachsenen, richtig? Und wie wir halt gelernt haben, dass es ein Level ist, durch das, oder das sind drei verschiedene Level in dem Sinne, nicht Level von Bewertung, wer toller ist als andere, sondern Level an Reife. Alle sind gleich viel wert, aber es sind reife Level, die man durchgeht. Man ist zuerst ein Kind, man wird dann irgendwann ein Jugendlicher und dann wird man irgendwann erwachsen, richtig? Also irgendwie scheint das ja jeder von uns zu erleben. Ja, und tatsächlich ist es im Geistlichen genauso. Wenn du dich frisch bekehrt hast, dann erwartet niemand von dir, dass du alles weißt, dass du alles richtig machst, total gut, ne, alles gelernt hast und so weiter, sondern du bist ein Kleinkind, ein Baby. Und wir haben gelernt, dass die Kleinkinder, das Standard von ihnen ist, dass ihre Sünden vergeben sind, richtig? Dass es eigentlich eine absolute Grundlage ist. Und wir waren so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob du auch, aber ich bin dann manchmal so ein bisschen geschockt, wenn ich dann so rumkomme, wie wenig dieses niedrigste Level an geistlicher Erkenntnis in der Gemeinde vorhanden ist, weil sonst würden wir nämlich nicht so viel mit Verdammnis und Anklage und Selbsthass zu tun haben und liebt Gott mich und darf ich zu ihm kommen und bin ich würdig und das ganze Zeug, was so viel im Leib Christi Gott sei Dank sich ändert, weil diese Botschaft durchkommt von der neuen Schöpfung, der neuen Identität in Christus. Aber immer noch diese Unsicherheit, ist mir wirklich vergeben? Muss ich nicht jedes kleine bisschen bekennen und so weiter? Und wir haben gelernt, ja, uns ist vergeben. Die kleinen Kinder haben erkannt, mir ist vergeben. Amen. Ich bin frei von Schuld. Und deswegen erkennen sie den Vater. Deswegen haben sie eine Beziehung mit dem Vater, weil sie verstehen, es gibt nichts mehr, was sie trennt, es gibt nichts mehr, was sie abhält, sie müssen nichts leisten, um angenommen zu werden. Ihnen ist vergeben als Geschenk und deswegen erkennen sie den Vater und sie leben als jemand, der einen Vater hat. Das war dann die letzte Botschaft, ja, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir keine Waisen mehr sind. Ja, Jesus hat gesagt, ich gehe, aber ich komme. Ich lasse euch nicht verwaist zurück, richtig? Ich sende euch den Beistand, den Tröster, den Geist der Sohnschaft. Ich sende euch diesen Sohnschaftsgeist, ja, der euch lehrt, was es bedeutet, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Nicht mehr Sklave, nicht mehr Waise, nicht mehr irgendwie abgelehnt und außen vor, sondern Teil der Familie, mittendrinne, im Vaterhaus, ja, hineingeboren, nicht nur adoptiert, sondern aus dem Himmel neu geboren. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist nicht meine Worte. Das, was die Schrift sagt. Wir sind aus Geist neu geboren. Das ist deine neue Identität. Und dann müssen wir lernen, danach zu leben. Das heißt, wir sind nicht mehr mangelgesteuert, nicht mehr armutsgesteuert, nicht mehr ich kann nicht, es geht nicht und so weiter. Und ich muss um mein Überleben kämpfen und diese ganzen Dinge. Wir haben uns die angeguckt, die Predigt ist online, könnt ihr euch anhören, ja, was es alles für Symptome gibt von diesem immer noch weisen Mentalitätsdenken. Ja. Und wir haben auch gesehen, dass das Herz des Vaters ist, diesen ganzen Planeten zurückzuholen an sein Herz, richtig? Weil es nämlich ein globales Waisenhaus ist. All das Benehmen, was du siehst, ums Überleben kämpfen. Ich bin toller, nein, ich bin toller. Ich bin nichts wert und so weiter. Und diese ganze Schuld auf andere schieben und die anderen sind schuld, dass es mir so geht. All das ganze Tara, ja, was man sogar in der Politik bei den Mächtigsten der Mächtigen findet, ja, wo du manchmal denkst, großer Kindergarten, so all diese Dinge ist alles Waisenmentalität. Es ist nichts anderes. Einfach nur, wir wissen nicht, dass wir einen Vater haben. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 2, dass diese zwei Dinge die Grundlage geistlicher Reife sind. Na, Prost, richtig? Da haben wir ja noch, sind wir noch ein bisschen Milch füttern. So, aber es ist tatsächlich so, Sünden vergeben, sie haben den Vater erkannt. Okay, man könnte ewig darüber reden, ja, also es ist ein Riesenthema, ja, und dann geht's aber weiter und heute möchte ich mal über die jungen Leute sprechen, ja, über die jungen Leute. Und wir müssen verstehen, dass man nicht von einem Level zum nächsten kommt und das andere hinter sich lässt, sondern immer mitnimmt. Okay, also es ist nicht, dass wenn du jetzt so wächst im Glauben, du wirst reifer und jetzt sage ich mal hier zu diesem, und ich wiederhole das immer noch mal gerne, ich hoffe, ihr versteht das richtig, wenn wir vom Reife-Level reden, reden wir nicht von Bewertung. Ganz wichtig. Es ist nicht, weil jemand besser ist als der andere, sondern es ist einfach so. Du wächst. Ja, du warst mal 15, du bist es vielleicht nicht mehr, vielleicht bist es noch nicht, aber du wächst. Ja, vielleicht bist du 3 gewesen, nein, nicht vielleicht bist du 3 gewesen, du warst auf jeden Fall mal 3. Und dann, wenn du jedenfalls älter bist als 3. Und jetzt bist du älter und, ne, und du gehst da einfach durch, ist so. Nur im geistlichen Bereich ist es egal, nicht egal, aber es ist nicht ausschlaggebend, welche Jahre da drin sind. Weil es gibt Christen, die sind 50 Jahre Christ und sind immer noch nicht über Babystatus hinaus. Ja. Und es gibt Christen, die sind, sagen wir mal, 8 Jahre Christ und die zeigen eine Reife, wo du dich fragst, meine Güte, wo haben die das her? Ja, so. Also deswegen, wir können das nicht unbedingt daran festmachen, auch wenn natürlich Erfahrungen und so weiter ein Teil davon sind. Und wir wollen immer weiter wachsen. Und dann kommt man irgendwann in dieses Alter von den jungen, hier die Elberfelder sagt junge Männer, aber wir wissen ja, dass es für beide gilt, also junge Leute, sage ich mal. 1. Johannes 2,13, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr jungen Leute, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und Vers 14 sagt es dann nochmal, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Und das ist krass, oder? Also ich weiß, wenn ich das lese, dann merke ich schon das ist ein anderes Level. Okay, das ist nicht nur, wow, ich bin gerettet und das ist so cool und Halleluja, auf einmal ein ich hab was, ich hab Autorität, ja, ich trage was, ich hab was erkannt, ich sehe was. Seht ihr, diese jungen Leute, die haben was verstanden. Was haben sie verstanden? Und das ist interessant, weil mir ging es auch so, mir ging es wirklich so dieses zu verstehen, da ist ein Feind. Nun, wenn du hier Teil dieser Gemeinde bist, dann weißt du, dass es niemals unser Fokus ist und auch nie sein wird, ja, dass wir uns auf den Teufel fokussieren. Teufel ist sowieso so ein Wort. Ja. Wenn du hier heute Gast bist und vielleicht nicht so viel mit Gemeinde zu tun hast, denkst du, Teufel, wer ist der Teufel? Ja, aber der Teufel ist nicht das, was wir denken, was er ist. Er ist ein Widersacher. Er ist nicht gleich stark mit Jesus. Ja. Das ist total, er ist besiegt. Aber er ist jemand, der unterwegs ist und der nicht das will, was Gott will. Um es mal ganz simpel auszudrücken, ja. Und die jungen Männer, die jungen Frauen, die jungen Leute haben das erkannt. Sie haben erkannt, dass es jemanden gibt, der gegen das arbeitet, was Gott tut. Nun, das, ihr Lieben, ist gar nicht so unwichtig zu verstehen, weil sonst nämlich der große souveräne Gott alles tut, nämlich gut, schlecht und alles dazwischen. Und dann wundern wir uns danach, ja, Gott ist irgendwie gut und irgendwie meint er das auch gut und wir verwechseln dann Werke des Teufels mit Werken Gottes und statt aggressiv zu werden, Entschuldigung für das Wort, aber aggressiv, das ist ja, was man hier in diesen Versen so ein bisschen rauslesen kann, eine gewisse so, sie sind stark, das Wort Gottes bleibt in ihnen, sie haben den Bösen überwunden, da reden wir nicht von irgendwelchen, ach Entschuldigung, dass ich hier bin und ach, da ist ein Widerstand, oh Mann, ja komm, hab deinen Weg und so weiter und so oder ach, jetzt alles irgendwie Gottes Wille und tralala und ne, nichts davon liest du, sondern du liest eine Aggressivität, eine gewisse, ein wir haben den Teufel, den Bösen. Ich meine, das ist so, manche mögen schon gar nicht diese Aufteilung in Gut und Böse. Sorry, aber es gibt Gut, Gott, und es gibt Böse, Teufel. Amen. Gott ist gut, Teufel böse. So schwer ist es nicht. Ja? Und sie erkennen, dass es den Bösen gibt und sie haben ihn überwunden. Nun, das heißt, sie haben verstanden, dass jemand gegen das ist, was Gott tut und sie saßen nicht passiv rum und haben gehofft, dass Gott sie irgendwann rettet, sondern sie haben eine Autorität verstanden. Weil hier ist das Ding, das ist nämlich gar nicht so uninteressant, weil sie haben den Bösen überwunden. Das heißt, Moment mal, Konrad, das ist doch Jesus, der den Teufel überwunden hat. Jesus hat den Teufel überwunden, Jesus hat gesiegt über den Teufel. Das ist doch nicht sie, die ihn überwunden haben. Aber warum steht da, sie haben? Ich sag dir warum. Weil sie verstanden haben, dass sie Autorität haben über die Lügen. Autorität haben über die Machenschaften des Feindes. Sie sind nicht mehr passiv. Der Teufel klatscht ihnen links und rechts ein und sagen, ach ja, Herr, irgendwann wird es schon besser. Sondern sie gehen hinein in das, was ihnen gehört. Und sie nehmen es im Glauben. Sie lassen nicht mit sich spielen. Sie sind kein Spielball des Teufels, selbst wenn es hart wird, selbst wenn es manchmal schwierig wird. Aber sie haben was verstanden. Jesus hat gesiegt und ich bin in ihm und ich habe Autorität. Ich habe Vollmacht. Ich bin kein Opfer der Umstände. Und es ist auch nicht der in dem Sinne souveräne Gott, der das Gute und das Böse irgendwie will und tut und so weiter. Weil dann brauchen wir alle nicht mehr beten, richtig? Seid ihr da? Warum würde Gott zu uns sagen, betet wie im Himmel so auf Erden, wenn doch sowieso alles sein Wille ist, was passiert? So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Gott hat uns diesen Planeten in die Hand gegeben. Und nicht, dass er abgehauen ist, sondern er möchte von uns eingeladen werden, dass wir durch ihn regieren. Nun, diese Worte darf man heutzutage kaum noch sagen. Dann gibt es einen Haufen YouTube-Schrott, ja, wo da die böse Lehre der ich will es gar nicht nennen, weil sonst guckt ihr nach und werdet noch verwirrt. Aber es ist vielleicht gut, wenn er es macht, weil dann gehen wir vielleicht in die Schrift und kriegen ein Fundament, das uns niemand mehr verwirren kann. Amen. Sie haben den Bösen überwunden. Wer nochmal? Jesus? Nein, Sie, die jungen Leute. Sie haben ihn überwunden. Warum? Weil sie verstanden haben, wer sie in Jesus sind. Weil sie verstanden haben, sie sind in richtiger Beziehung mit dem Vater, ihre Sünden sind vergeben, sie haben Autorität bekommen, sie haben den Namen Jesus bekommen, sie haben Vollmacht bekommen, sie sind keine Opfer mehr. Amen. Ist das nicht gut? Sie sind nicht jeden Morgen am Hoffen, dass sie den Tag ohne Sünde schaffen. Sie wachen nicht jeden Morgen auf und hoffen, dass sie die Versuchung nicht zu stark wird. Nur wenn du dort bist, höre mich richtig, es ist nicht eine Verdammnisrede oder irgendwie, dann lerne, wer du bist, okay? Aber was ich sagen will, ist, dieses Level, auf dem sie hier sind, ist nicht ein, hoffentlich sündige ich heute nicht. Sie haben ihn überwunden, verstehen Sie? Sie kümmern sich um andere Sachen. Sie sind nicht mehr jeden Tag damit beschäftigt, hoffentlich mache ich heute keinen Mist. Ich wache nicht morgens auf und hoffe, dass ich keinen Mist baue. Ich wache auf und gucke auf Jesus und danke ihm, dass ich sein Kind bin. Okay? Und ich schaue auf ihn und seine Kraft und erwarte, dass er durch mich wirkt. Und ich schaue auf Werke, die er vorbereitet hat. Das heißt, ich schaue weg von mir. Ich schaue weg von dem ständigen Ich, werde ich es schaffen, wird es klappen und so weiter. Nein, sie sind stark, das Wort Gottes bleibt in ihnen, sie haben den Bösen überwunden. Come on, das ist so gut. Ja, in Kolosser 2, 14 bis 15, ein berühmter Vers. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Nun, da hast du es wieder, richtig? Vergebung deiner Schuld. Er hat den Schuldschein, die Verdammnis, die Anklage, das Fingerzeigen gelöscht. Ist gelöscht. Ja, manche wollen mit Gott so viel über ihre Sünden reden und Gott denkt die ganze Zeit, worüber redest du? Er kann sich nicht erinnern. Ist gelöscht. Es ist von der Festplatte gelöscht. Kannst du auch nicht wiederherstellen. Egal, wo du hingehst, werden sie nicht schaffen. Der Einzige, der es hochbringen kann, bist du. Ist aber keine Fake-Realität. Ist gelöscht. Amen. Ich fand das so cool. Lukas vorhin, ey, meine Sünden sind vergeben. Ist das nicht, wisst ihr, das sollte uns echt mal irgendwann im Leben gepackt haben, dass das eine gute Nachricht ist. Kann man ehrlich. Es ist echt. Und das ist, was wir meinen mit Erfahrung. Okay, das ist, was wir meinen. Du kannst dein ganzes Leben hören, dass deine Sünden vergeben sind. Und du kannst damit übereinstimmen und so durch die Gegend laufen, wenn einer predigt und so weiter. Und nicht durch die Gegend laufen, wenn einer predigt. Aber wenn du sitzt und dann kannst du, und irgendwann muss Jesus, ich will es, als ein Erlebnis. Ja, es fängt im Glauben an. Okay, ja, ich mache mich nicht abhängig von Erfahrung, aber es ist ein Unterschied, ob es hier drinnen Boom macht, dass ich ein neues Leben habe, dass es nicht mehr mein Leben ist, dass ich nicht mehr durch meine Kraft lebe. Das sind alles schöne Informationen, aber wenn sie nicht real werden durch Begegnung, weil Gott lebendig ist und nicht nur ein Konzept, das ist ja nicht ein Lebenskonzept. Gott ist nicht ein Lebenskonzept, damit wir besser leben können. Er ist eine Person, mit der wir leben sollen und durch den wir leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte, also ich meine, ich bin ja froh, dass ich das nicht sage, völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet, Moment mal. Völlig. Ich meine, er hat sie entwaffnet, würde ja schon heißen, es ist entwaffnet. Aber völlig ist nochmal, damit es auch der Letzte checkt, völlig entwaffnet. Er hat die Mächte und Gewalten, die großen. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt so viele, die ihr ganzes Leben mit Angst vor dem Teufel durch die Gegend laufen. Angst vor, was er tun kann und hinter jedem Busch und überall und Principalities und Powers und was weiß ich was alles, was für Fürstentümer und Gewalten über dieser Stadt stehen. Und hier steht, er hat sie alle völlig entwaffnet. Wow, es gibt irgendjemanden, der das wagt zu glauben. Also ich, jetzt mal ehrlich, so, das ist ja fast schon, da brauchst du echt Glauben für. Wenn du darauf wartest, dass du es fühlst, wird es nicht kommen. Dann wirst du wahrscheinlich eher dort landen, dass sie doch noch Kraft haben, weil die einzige Kraft, die der Feind hat, ist Lügen. Er ist der Vater der Lüge und er will, dass du seine Lügen als Wahrheit ergreifst, weil es sich so real anfühlt. Es fühlt sich aber so an, heißt aber nicht, dass es stimmt. Amen. Nur weil es sich so anfühlt, bedeutet nicht, dass es die Wahrheit ist. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ja, das ist so eine, boah, das haben die jungen Leute verstanden. Der Teufel ist besiegt. Amen. Er ist besiegt. Er kann nur noch lügen und er will dich so belügen, dass du dich drauf, hier, das ist das Ding. Alle Autorität, alles, was wir leben, alle Kraft kommt durch Übereinstimmung. Das, womit du übereinstimmst, ist immer das, was du befähigst in deinem Leben. Wenn du übereinstimmst mit Lüge, befähigst du den Lügner und damit Zerstörung. Wenn du übereinstimmst mit der Wahrheit, befähigst du Wahrheit und damit Leben. Amen. Du befähigst das, indem du übereinstimmst damit. Und der Feind will und Gott will, dass wir mit ihnen übereinstimmen. Beide wollen dasselbe. Und der Feind will es dir schmackhaft machen. Nun, das Interessante ist, dazu kommen wir gleich, wann ist das leicht für ihn? Wann ist das leicht für ihn? Es ist leicht für ihn, wenn wir nicht in seinem Wort bleiben und nicht in geistlicher Gemeinschaft. Weil wie sollst du wissen, was die Wahrheit ist, wenn du sie nicht kennst? Seid ihr da? Ja, was haben wir hier gelesen in 1. Johannes 2? Das Wort Gottes bleibt in ihnen, richtig? Es bleibt in ihnen. Nun, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, wenn die Wahrheit nicht in dir gewurzelt ist, wenn du nicht weißt, was es heißt, was Gott getan hat am Kreuz mit dir, durch dich, an dir, durch Jesus und das ganze Ding, alles, was es bedeutet, was dein Erbe ist in Christus, wenn das alles nicht klar ist, wenn du nicht gewurzelt bist hier drinne, dann kommt der Feind und redet dir was anderes ein. Deine Erfahrung im Leben sagt dir was anderes. Die Leute um dich rum sagen dir was anderes. Also sagst du auch bald was anderes und du stimmst überein mit der Lüge und dann fühlst du sie noch mehr als vorher und das siehst du dann als Bestätigung, dass du ja recht hattest, dass es ja stimmen muss, weil jetzt bringst du ja auch noch die richtige oder besser gesagt falsche Frucht davon hervor. Und alles kommt nur daher, dass wir eine Lüge glauben, richtig? Alles kommt nur daher, dass wir eine Lüge glauben und deswegen ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen, weil die Wahrheit wird uns... Amen. Wow. Das ist so gut. Ja? Der Teufel ist besiegt. Ich will das einfach glauben. Ich will es einfach glauben, dass er besiegt ist. Ich möchte, er ist auch besiegt, wenn man ein Haar auf der Zunge hat, Entschuldigung. Das ist eine fiese, hinterhaltige Attacke, sowas, wenn man predigt. Boah, das kriegt er zurück. Naja, er ist ein besiegter Feind. Nun, wenn das stimmt, und ich finde das herausfordernd manchmal, ja? Ich will jetzt nicht zu lange da bleiben, aber ich finde es echt herausfordernd. Boah, und manchmal wünschte ich, er wäre nicht ganz so besiegt, wie es die Bibel sagt. Weißt du warum? Weil es bedeutet, ich kann für all meinen Blödsinn, den ich verzapfe, nie mehr dem Teufel die Schuld für geben. Sorry. Ja, so gut ist er nicht mehr. Ich kann nur immer noch selber die Verantwortung dafür übernehmen. Wie ich meine Frau behandelt habe, wie ich meine Kinder behandelt habe, wie ich, was auch immer, ja, du benennst es aus deinem Leben. Aber wo du noch nicht so reagiert hast wie Jesus. Ich kann nicht mehr sagen, der böse Teufel. Nun heißt das, dass er es nicht versucht und dass er nicht attackiert. Ja, das gibt es. Ja, wir Christen sind ja die Profis darin. Ja, der Feind greift mich an. Ich bin gerade in so einer harten Zeit der geistlichen Kampfführung. Bete für mich, Bruder. Ja, schon klar, ja. Ich kann verstehen, was du meinst. Aber die Lösung ist nicht von außen. Die Lösung ist nicht von außen. Die Lösung kommt aus der Realität, dass der Feind besiegt ist und dass du Verantwortung übernimmst für dein Verhalten. Weil du hast dich darauf eingelassen auf eine Lüge. Du kannst dich auch wieder auslassen. Du kannst auch wieder sagen, nein, ich glaube sie nicht mehr, ich trenne mich davon, ich löse mich, Jesus, das ist so ein Schrott, den ich da geglaubt habe, tut mir so leid, ey, so ein Mist. Ich löse mich aus der Übereinstimmung mit dieser Lüge und ich komme in Übereinstimmung mit deiner Wahrheit, Jesus, weil du sprichst was anderes über mir. Amen. Ist das gut? Und das ist, was uns verändert, weil was würde passieren, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind? Was würde passieren, wenn wir wissen, dass der Teufel besiegt ist? Wir würden uns nicht mehr darauf einlassen, auf das, was er versucht. Richtig? Also wir sind die, die Autorität haben, nicht er. Wie überwindet man denn den Teufel? Sie haben ihn überwunden. Die jungen Leute haben ihn überwunden. Jakobus 4,7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und ich habe immer gedacht, dem Teufel widerstehen ist halt, ich widerstehe dir, Satan. Ich widerstehe dir. Nur die Frage ist nur, mit was denn? Oder wie denn? Oder was ist denn überhaupt widerstehen? Was heißt das? Heißt das, dass ich es sage? Heißt das, dass ich sage, ich widerstehe dir, Satan? Das ist eine interessante Frage, oder? Ich meine, ist das das, was ihn dann vertreibt, weil du sagst, ich widerstehe dir? Was denn überhaupt? Ich meine, was widerstehst du denn? Wie denn? Mit was denn? Was ist denn, oder warum denn? Oder was ist denn überhaupt? Ich meine, hier steht davor, unterwerft euch Gott. Richtig? Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Unterwerft euch Gott, sich Gott unterwerfen ist dem Teufel widerstehen. Es bedeutet, was ist unterwerfen? Das ist so ein Wort, oh Mann, das wollen wir nicht hören, oder? Unterwerfen. Oh, ich bin doch kein Sklave, ich unterwerfe mich niemanden. Ich habe ein T-Shirt letztens von einem Mann gelesen, da war so eine betende Hand hinten drauf und dann stand da irgendwie nichts, vor dem ich mich beuge und keine Götter über mir oder irgendwie sowas. Ja? Und dann, wenn du dem sagen würdest, unterwirf dich. Ich bin von gar nichts besetzt. unterwerft euch Gott. Unterwerft euch Gott. Was heißt das? Das heißt sich demütigen, oder? Schon wieder so ein Wort, Demut. Ich meine, klar, Demut müssen wir auch verstehen, was das heißt. Es bedeutet, ich glaube, dass Gott Recht hat. Das ist, was Demut ist. Ich vertraue, dass Gott Recht hat. Ich glaube, dass das stimmt, was er sagt. Nun, dann sind wir wieder an demselben Punkt, über den wir die ganze Zeit reden. Unterwerft euch Gott ist Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Gottes Verheißung, Gottes Aussprüche, Gottes Prophetien höher zu achten als meine Umstände, meine Gefühle, meine Emotionen, was andere sagen, was andere gesagt haben, was meine Eltern gesagt haben, was meine Vergangenheit sagt, was die Erfahrungen gesagt haben. Das ist sich Gott unterwerfen, wenn ich sage, Gott hat Recht, nicht ich. Ich hisse die weiße Fahne, ich gebe auf, Herr, du hast Recht, ich kämpfe nicht mehr mit dir, ich rede nicht. Nein, aber Gott, wieso kannst du sagen, ich bin eine neue Schöpfung, wenn das und das und wie kannst du sagen das, wenn das und das und so weiter. Und dann diskutieren wir mit Gott und verstehen nicht, dass wir uns aus unserem Segen rausdiskutieren, anstatt zu sagen, Gott, ich gebe auf, du hast Recht. Du hast Recht, hier ist die weiße Fahne, ich kämpfe nicht mehr, ich erkläre nicht, warum ich keinen guten, ich erkläre nicht mehr mit Gott, warum es mir nicht gut gehen darf. Ich meine, ehrlich mal, was ist das denn? Warum wollen so viele von uns mit Gott diskutieren, warum sie ein Recht darauf haben, sich schlecht zu fühlen? Warum sie ein Recht darauf haben, sich mies zu fühlen, warum es eine Berechtigung dafür gibt, warum sie heute einen schlechten Tag haben sollten. Weil das und das und das, weil das und das und das. Aber sich Gott unterwerfen bedeutet, ich vertraue dir, ich gehe tief. Wir haben das hier schon oft gesagt und ich liebe dieses, für mich so dieses Bild im Kopf. Ich gehe runter, damit etwas über mich kommt, okay? Ich gehe unter die Wahrheit, ich beuge mich, ich demütige mich, unterwerfe mich, all diese furchtbaren Worte, die heute die stolzen Menschen nicht hören wollen, richtig? Weil wir wollen alles im Griff haben und wir wollen alles. Und dann, nein, ich gehe tief, so tief ich kann. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich im Gebet zu Hause so tief gehe, wie ich nur kann, hier in meinem Herzen. Ich gehe ganz tief runter. Ich gehe ganz, ganz runter, weil ich weiß, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und ich brauche ihn wirklich. Ich rede nicht nur davon, ich brauche ihn. Ich brauche meinen König. Und ich schäme mich noch nicht mal dafür, das zu sagen, nicht mal ein bisschen, weil wir alle brauchen irgendjemanden, selbst wenn wir so tun, als ob es nicht so wäre. Aber ich brauche ihn. Ich brauche ihn und ich gehe tief, damit er über mich kommt. Ich gehe unter ihn, damit er über mich kommt. Ich gehe unter die Wahrheit, damit sie über mich kommt und mich befähigt, diese Wahrheit zu leben. Amen. Mich befähigt, das zu leben, was Gott sagt, was wahr ist. Puh. Und das ist dem Teufel widerstehen. Ja, das ist es. Das ist ihm zu widerstehen. Und dann steht da leider nicht, wie lange das dauert. Sorry, aber er wird fliehen. Er wird fliehen, wenn du lang genug in der Wahrheit bleibst. Er wird fliehen, wenn du nicht aufgibst, nicht zurückweichst. Der Herr hat keinen Gefallen an denen, die zurückweichen, richtig? Steht im Hebräer, ist ein krasses Wort, aber steht immer noch da. Er möchte, dass wir dran, durch Glauben und Ausharren gewinnen wir die Verheißung. Was bedeutet das? Ich bleibe im unterworfenen Zustand. Und er wird fliehen, der Feind wird fliehen. Er wird fliehen von deinem Körper, von deiner Familie, von deinem Kopf, von deinen Umständen, von deiner Arbeitsstelle. Er wird fliehen, wenn du in der Wahrheit bleibst. Die haben die Wahrheit erkannt, die jungen Leute. Sie stehen fest im Wort. Das Wort Gottes bleibt in ihnen. Sie sind stark, heißt es da. Sie sind stark. Sie sind stark. Warum sind sie stark? Weil sie sich Gott unterworfen haben. Weil seine Stärke durch sie fließt. Und deine Stärke ist nicht eine arrogante, komische, andere runtermachende, sondern es ist diese demütige, sanftmütige Kraft des Himmels. Es ist dieses, ich muss mich nicht mehr beweisen, ich muss mich nicht selbst darstellen, ich muss nicht mit den Ellbogen mich durchbeißen, durchkämpfen, zeigen, dass ich auch wertvoll bin. Ich bin es bereits. Ich brauche es niemandem beweisen. Gott hat den Beweis schon geführt. Ich bin sowas von wertvoll. Ich bin sowas von geliebt. Ich bin sowas von sein Kind. Ich bin sowas von angenommen. Ich bin sowas von vergeben und eins mit ihm. Und er hat mein Leben in der Hand. Und selbst wenn es manchmal nicht danach aussieht und selbst wenn manchmal die Träume und Dinge und von denen man sich so überlegt, wie es Leben gehen könnte und was man sich so vorgestellt hat, wie es sein sollte und wie es vielleicht auch Gott geplant hat und so weiter. Selbst wenn das alles schief geht oder fällt, weiß ich immer, wo ich in meinem Herzen hin zurückgehen kann. Nämlich in diesen Ort der Unterwerfung. Ich bin sein Kind. Ich gehöre ihm und nichts kann mich da rausholen. Er ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was ich will. Und in ihm ist alles, was wichtig ist. Amen. Und egal alles andere. Alles andere ist echt nicht immer das Wichtigste, richtig? Er ist das Wichtigste. Es ist nicht alles andere, es ist er. Und daraus kommt alles andere. Dem Teufel zu widerstehen, ist Gott zu glauben. Amen. Und dann kommt noch was anderes. Diese jungen Leute, die sind stark. Da ist so eine, ich mag das so, dieses so... Da ist so dieses Petrus-mäßige, ja, dieses so ein bisschen Hitzköpfige kann ich da rauslesen. Das fühle ich so in meinem Geist, wie so ein bisschen so manchmal ein bisschen zu viel, weißt du, manchmal. Aber das ist was, habt ihr bei junge Leute, die eine Wahrheit greifen, die sind noch nicht so erfahren damit, die haben noch nicht so die Weisheit in allem, aber die sind radikal. Stimmt's? Die sind, wenn du in dem Zustand bist und du hörst über Fasten, dann fastest du gleich 40 Tage. Da wird nicht erstmal 3 Tage versucht, dann ist gleich alles dran. Ja, dann, wenn du in diesem Zustand bist und dann sagen sie, ja, die Bibel ist wichtig zu lesen, dann liest du gleich die ganze. Dann gibst du dich nicht zufrieden mit ein bisschen und hier mal da, dann willst du gleich alles und du übernimmst dich oft und oftmals schaffst du es auch nicht. Aber du bist nicht zufrieden mit kleinen Brötchen, du willst nicht ein bisschen versuchen, du bist stark, du willst was. Amen. Du sitzt nicht in einem Kirchenstuhl und überlegst, ob es irgendwann mal besser wird. Du willst was. Du willst was. Du bist dabei zu sagen, Jesus ist in meinem Leben und ich habe diese Beziehung mit Gott und ich habe den Heiligen Geist und ich habe Autorität und der Teufel ist unter meinen Füßen. Was kann ich jetzt damit machen? Was kann ich jetzt damit machen? Come on. Was geht jetzt damit? Ja, was geht damit? Die Werke des Teufels zu vernichten geht damit. Da geht ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt sehen, das ist meins. Ja, wie Bengt hier gepredigt hat, aber ich liebe diese alten Glaubenshelden. Ja, Bengt ist ja noch nicht so alt, aber es ist so diesen Geist des Glaubens, den die in dieser Glaubensbewegung da so wunderbar hervorgebracht haben, wo Glauben dieses mit das höchste Gut ist. Wo du nicht wankst, wenn Smith Wigglesworth, der sagt, nichts bewegt mich außer das, was Gott sagt. Weißt du, wo du nicht so hin und her geeiert und das Gefühl mal hier und das Gefühl mal da und dann, ich weiß nicht und so weiter, sondern das, was Gott sagt, ist, was mich bewegt. Das ist, was mich leitet, was mich lenkt. Und nicht, was ich fühle oder nicht fühle oder was andere sagen oder nicht gesagt haben, sondern das, was Gott sagt. Das könnte ein Leben sein, was einen stabil macht. Das könnte ein Leben sein, was einen stabil macht. was einen stark macht. Stark. Und dann wollen wir die Werke des Teufels vernichten. 1. Johannes 3,8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Na, das ist alles, was die Sünde zerstört hat, ist, was Christus wiederherstellen will. Weil er hat die Sünde nämlich erledigt. Der Fokus ist nicht mehr Sünde. Fokus ist seine Gerechtigkeit. Und er hat es getan. Amen. Und damit geht es nicht mehr nur um mein Leben, sondern um das Leben auch anderer. Wenn ich sehe, dass sie gebunden sind, wenn ich sehe, dass sie gefangen sind, dass eine Leidenschaft kommt. Jesus ist Herr. Amen. Weil, wisst ihr, weil sie stark sind. Was ist denn stark? Wenn du weißt, dass du was trägst, was passiert denn mit dir? Was passiert mit dir, wenn du weißt, wir haben gestern bei einem Umzug geholfen und wenn du weißt, du hast ein bisschen körperliche Kraft, dann trägst du auch die schweren Sachen mal, richtig? Dann ist man nicht mehr, Sascha war auch dabei, Sascha hat die allerschwersten Sachen getragen und hat dabei noch sie so hochgehoben, weil es war ihm zu leicht. Noch ein bisschen Sport gemacht dabei. Aber was passiert? Du willst es anwenden. Du willst es, du willst, richtig, du willst ja nicht darauf rumsitzen und sagen, ich bin aber so stark, yeah. Mann, bin ich cool, ey, ich bin so stark, wow. Du willst was machen damit, amen. Und ich liebe diese Stelle, in der Zeit bin ich da so hängen geblieben, so aus der Apostelgeschichte, ihr kennt die schon, 4,13, wo sie die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen. Sie sahen die Freimütigkeit und sie dachten sich, Moment mal, wo haben sie das her? Das sind ungebildete Leute, die sind nicht wie wir, die sind nicht so toll gebildet, die haben nicht alles und die sind so kühn und mutig. Woher haben die das? Und dann auf einmal geht's, auf einmal gehen ihnen die Augen auf, die waren mit Jesus. Die waren mit Jesus. Aber woran haben sie das? Was hat sie angestoßen? Das ist mir so bewusst geworden nochmal. Was hat sie dazu bewegt, überhaupt aufzumerken? Freimütigkeit. Es ist ein Zeichen der Christen, dass sie mutig sind, dass sie stark sind, dass sie den Mund aufmachen, dass sie sich trauen, dass sie im Gegenwind auch mal stehen können, dass sie nicht nur den leichtesten Weg immer gehen und von allen gemocht werden wollen und überall sich durchschleimen und so. Nein, das sind Leute, die sind stark. Das sind Leute, die haben auch eine Perspektive und die trauen sich auch davon zu reden. Amen. Und die sind mutig auch, wenn es darum geht, Dinge zu erreichen, Dinge durchzubringen, so zu sagen, was ich, wenn Menschen krank sind, sie sind mutig, sie treten auf den Plan und machen was. Halleluja. Das ist, was ich, wenn jeder von uns anfangen würde, die Werke des Teufels zu vernichten im Alltag, wir hätten hier, ehrlich gesagt, jede Woche würden Zeugnisse reinkommen, wenn wir das checken würden. Und ich meine, wir haben jede Woche eigentlich Zeugnisse, aber es sind zu wenige und es sind meistens dieselben Leute. Aber es geht nicht darum, dass immer dieselben Leute das erleben, sondern jeder von uns. Jeder von uns. Ich habe für einen Vater von einer Schulfreundin von meiner Tochter Amelie, der hatte alle Venen verkalkt, hatte alles kaputt, er hatte solche Schmerzen in den Beinen. War in alles irgendwie, ich weiß nicht, dann hatte er noch so einen Stent drin und der funktionierte nicht mehr richtig, irgend so ein Herzproblem, ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten kann. Ich habe für ihn gebetet, ist jetzt 3 Monate her. Er hat seitdem 0 Probleme mehr. Nichts. Nun ist das jetzt, das ist ja noch nicht mal, ganz ehrlich, das ist ja noch nicht mal, was wirklich was gekostet hat. Und wenn wir sagen, manchmal wir sind eine Gemeinde, die Identität lebt, dann sollten solche Dinge die leichteste Übung sein, ganz ehrlich, weil wir nicht dafür leben, was andere von uns denken und andere über uns sagen. Wir waren im Restaurant und das passiert mir öfter, dass ich dann einfach so, da war irgendwo ein anderer Tisch und da saß eine Familie und die war mir so auf dem Herzen und ich bin hingegangen und ich habe mich runtergebeugt, weil ich mag das nicht, wenn man so von oben oder irgendwie so, ich bin runtergegangen, habe zu ihnen hochgeguckt und habe einfach gesagt, entschuldigen Sie, das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich will Sie auch nicht stören, ich bin auch gleich wieder weg, Sie können in Ruhe weiter essen, aber ich habe so auf dem Herzen, Ihnen einfach zu sagen, dass Jesus Sie so sehr liebt. Und ob es irgendwas gibt, wo ich für Sie beten könnte, das würde ich total gerne machen. Was kostet sowas? Jetzt mal ehrlich, was kostet uns das? Ich könnte weinen, wenn ich darüber rede, weil ich das nicht verstehe. Warum es uns so viel kostet, sowas zu machen? Was halten wir fest? Was haben wir noch für eine selbstgemachte Identität, die nicht in Christus ist, wenn uns etwas so viel kostet? obwohl es eigentlich nichts ist. Und sie sind total dankbar gewesen, haben sich gefreut, haben gesagt, nö, ist eigentlich nichts und uns geht es so gut. Und dann sagt der andere auf einmal, ja, mein Rücken ist kaputt, ich habe noch nicht mal danach gefragt. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob sein Bein zu kurz ist, sagt er, ja, und dann habe ich ihn da im Restaurant zwischen den Leuten an die Bank gesetzt, sein Bein in die Hand genommen und habe gebetet, dass sein Bein rauswächst. Nun, ich habe das schon so oft erlebt, dass ich eigentlich überhaupt null Zweifel habe in dem Bereich, aber es kam nicht sofort. Und wisst ihr was? Es wäre mir egal gewesen, nicht egal im Sinne von für ihn, sondern egal für mich. Ich lebe das Ding nicht, um beklatscht zu werden. Ich lebe das Ding nicht, um irgendeinen Erfolg auf den Tisch zu legen. Ich lebe das Ding nicht, damit ich ein Zeugnis habe. Wisst ihr, wie oft ich mit Leuten rede und darüber gar nicht mehr rede, noch nicht mal poste auf Facebook? Andauernd. Und die mit mir unterwegs sind, die wissen das. Es ist vielleicht mal mehr, mal weniger, aber es ist immer da. Es ist immer da. Und es ist kühn und Mut war etwas, was die Apostel auszeichnete. Sie haben deswegen aufgehört, sie haben deswegen gedacht, sie sind mit Jesus gewesen. Das war nicht, weil sie eine Bibel unterm Arm getragen haben oder irgendwie besonders heilig aussahen oder die Tür aufgehalten haben. Das ist alles schön, von mir aus trag eine Bibel, halt die Tür offen, mir egal. Aber was den Unterschied hier gemacht hat, sie waren furchtlos. Übrigens das Bein rausgewachsen, habe ich fast vergessen noch zu sagen. Amen. Und das ist eine Sache, die auf ihnen war. Sie waren kühn und mutig. Nur heißt das, dass du nicht Furcht fühlst manchmal? Das bedeutet das ja nicht, aber es bedeutet, dass du dich nicht davon bestimmen lässt. Dass du sagst, okay, ich mache es jetzt aber trotzdem. Und manchmal hilft es, sich einfach zu sagen, okay, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Wir machen das im Leitungsteam im Moment so. Wir ermutigen uns da auch gegenseitig und machen wir das hier mit einem wunderschönen Ehepaar Sonnborns hier vorne. Und dann sagen wir, okay, wir fragen uns nächstes Mal wieder, ja, ob wir weitergekommen sind. Und dann hat der Sascha eben mal da auf so einer Behörde oder so, wo man immer lange warten muss, einfach gesagt, dann nutze ich meine Zeit und fing an, für die Leute zu beten und zu prophezeien. Und da war am Ende so eine herrliche Atmosphäre und es war so einfach, und wenn es nicht darum geht, irgendeinen Erfolg zu haben. Aber das Ding ist, man muss es einfach mal versuchen, richtig? Man muss einfach mal einen Schritt gehen, man muss einfach mal es wagen, weil Gott tut heute noch Wunder. Gott will wirken, Gott möchte Menschen begegnen, Gott möchte Menschen retten, Gott möchte Menschen in die Sohnschaft führen. Möchte sie aus dem Waisendenken rausholen, aus dem um sich selber drehen. Ich und mir geht's nicht gut und ich habe noch nicht und ich brauche noch und so weiter. Und dieses ganze selbstfokussierte Ding, was uns davon abhält, den Nächsten zu sehen. Und das ist eine so schöne Sache. Amen. Ich war vorgestern mit meiner ältesten Tochter, die hat nächste Woche Geburtstag und sie kriegt ein Fahrrad. Und wir sind in einen Fahrradladen gefahren, vor dem ich das letzte Mal in einem halben Jahr war oder sowas. Und da war der Typ, für den ich vor einem halben Jahr da gebetet habe, derselbe Verkäufer, für den ich gebetet habe, und der hatte ganz, ganz, ganz kaputten Rücken. Ich habe mehrfach gebetet und es hat sich nichts getan. Er hat sich bedankt, freundlich, es ist nichts passiert, aber es ist okay. Und jetzt gehe ich ein halbes Jahr später hin und sage, hey, wie geht's denn Ihrem Rücken? Und er strahlt mich an und sagt, es ist okay, es ist weg. Nun, ich weiß nicht genau, wie, aber er hat keine mehr, hat keinen Rückenschmerzen mehr. Und du weißt manchmal noch nicht mal, wenn du betest und es passiert sofort nichts in dem Moment, was es für Langzeitwirkungen hat. Das wissen wir doch alle gar nicht, oder? Unser Job ist, mutig zu sein, zu lieben, zu säen, auszuteilen, zu geben und Gott den Wachstum zu überlassen. Amen. Das ist doch wunderbar. Und das ist, das sehe ich in diesen jungen Leuten. Das sehe ich, was hier steht. Sie haben den Feind, den Bösen überwunden. Sie sind nicht mehr mit sich selber beschäftigt die ganze Zeit. Oh, wie kann ich heute nicht sündigen? Sie sind weitergekommen. Sie haben ergriffen, dass sie eine Beziehung mit dem Vater haben. Ihre Schuld ist vergeben. Wir haben gesagt, dass das Level davor immer mitgenommen wird, richtig? Wir lassen es nicht hinter uns im Sinne von, jetzt ist das nicht mehr wichtig, sondern wir tragen es weiter. Und das ist immer noch da drin. Und sie haben verstanden, dass sie Autorität haben, dass sie Vollmacht haben, dass sie nicht die Opfer sind der Umstände und Situationen, sondern sie haben was zu sagen. Sie haben Macht auf ihren Lippen. Sie haben Worte, die Tod und Leben sprechen. Sie haben das Wort Gottes. Ja, sie haben Gott in ihrem Herzen. Sie haben den Heiligen Geist. Sie sind keine Opfer mehr. Und das ist, wer du bist. Richtig? Das ist, wo Gott uns hinführt. Das ist, wo er uns leitet. Und das nächste Level dann, darüber sprechen wir jetzt natürlich nicht mehr, aber ist dann Elternschaft. Aber auch die Eltern, auch die, die dann auf diesem quasi, wenn du so willst, letzten Level sind, was auch mit am allerlängsten dauert, richtig? Von der Zeit her. Aber wenn man dort ist, dann haben sie das andere ja nicht hinter sich gelassen. Und ich glaube, und das hatte ich so den Eindruck heute Morgen, dass egal, wo wir stehen heute, aber ich glaube, das ist eine, Gott möchte so eine neue, so eine, wie soll ich sagen, so eine Verbissenheit, das ist meine, Heilung gehört mir. Nicht so dieses, wann kommt's denn her, sondern Heilung ist meins. Ja, ich bin geheilt in seinen Wunden. Diese geheilte Ehe gehört mir. Diese Beziehung mit meinen Kindern, die gestört ist, sie wird wiederhergestellt. Nicht, oh Herr, wann stellst du wieder her? Nein, sie wird wiederhergestellt, weil es Gottes Wille ist. Und deswegen, ja, ich überwinde. Ich weiß, der Teufel ist besiegt. Ich weiß es und ich bleibe deswegen dran. Ich habe eine Aggressivität, wenn du so willst, ich weiß, diese Worte, die machen uns alle wuschig, aber ich sage sie trotzdem, ein so militant sein. Ein Soldat, ich weiß, mögen wir alle nicht, aber es ist eine Armee des Herrn. Sie ist bunt und fröhlich, aber es sind auch Kämpfer. Es sind auch Kämpfer, Amen. Es sind nicht nur Leute, die irgendwie vom Leben hin und her geschmissen und ja, der Herr ist trotzdem gut. Sondern sie leben mehr. Das Leben bestimmt nicht ihr Leben, Christus bestimmt ihr Leben. Und das Leben spricht nicht lauter als Christus sein Wort, sondern sein Wort spricht lauter und deswegen bestimmen sie damit das Leben. Come on. Wow. Das ist ein bisschen kämpferisch werden, oder? Ein bisschen besonders die Männer, ja. Ich musste so lachen, ich habe mit Bengt so geredet, der Typ. Ich dachte so, Bengt, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Ich wollte gerade einen Spruch machen. Der hat so mit mir geredet, sagt er so. Ich weiß nicht, wenn ich mir so manchen Lobpreis heutzutage angucke. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Paulus und Petrus so singen würden. Und ich dachte einfach so, okay. Ja, also, so, aber ich habe sein Herz verstanden, wisst ihr? Ich habe sein Herz verstanden. Aber das ist eine gewisse, so, wir sind manchmal so verweichlicht geworden. So ein bisschen so, ja, was kommt, das kommt und was nicht kommt, kommt halt nicht. Aber das ist nicht biblisch. Es ist einfach nicht biblisch. Es ist, du hast Autorität bekommen, du bist ein Kind Gottes, deine Sünden sind vergeben, du hast einen Vater im Himmel. Du bist stark und du kannst dich unterwerfen unter seine Wahrheit und du kannst darin leben. Und du kannst diese Dinge, die in deinem Leben nicht stimmen, diese Dinge, die dich immer noch plagen. Ja, ich, das ist jetzt nicht hier das Allheilmittel. Ne? Ich sage jetzt nicht, für jeden wird das immer gleich. Da gibt es verschiedene Richtungen und wie Gott geht. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, ja, das ist ein ganz wichtiges Aber. Du bist kein Opfer, du hast Autorität. Du kannst wenigstens anfangen, die Wahrheit zu nehmen, die Gott über diese Situation spricht und sie anfangen zu sprechen. Und wenn du dich dabei fühlst wie ein Heuchler, dann sprichst du ihn noch lauter, weil es bedeutet, du glaubst. Amen. Weil das ist das ganze Ding. Der Feind will dir sagen, ja, und das sage ich jetzt zu einigen von euch. Ich habe den Eindruck, das ist ein prophetisches Wort. Der Feind redet einigen von euch ein, dass wenn du die Wahrheit sprichst, entgegen deiner Gefühle, dass du heuchelst. Und ich will dir sagen, besser gesagt, Gott will dir sagen, nein, du bist ein Glaubender, eine Glaubende. Weil du nämlich mehr glaubst, was Gott sagt, als deinen Gefühlen. Und dann werden sich deine Gefühle irgendwann ändern, weil, ne, unterwerft euch Gott. Richtig? Und der Feind wird fliehen. Widersteht dem Teufel. Der Feind wird fliehen. Wow. Gott ist so gut. Lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Lass es mal an die Hand nehmen, ja, und lass es mal einfach beten für uns alle, für dieses Haus, für unsere Gäste, die da sind, für uns selber, für unsere Familien, für den ganzen Leib Christi, für die ganze Welt. Lass uns beten, dass eine heilige Aggressivität auf uns kommt, dass wir aufhören, Opfer zu sein, dass wir die Autorität nehmen, die uns Gott gegeben hat, dass wir nicht mehr da still warten, dass irgendwas passiert und da so ein bisschen so, ja, mal gucken und nicht zu viel und aufpassen und so weiter, sondern wir nehmen, was uns gehört. Wir nehmen, wofür Christus bezahlt hat. Wir nehmen, was Jesus am Kreuz freigesetzt hat. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind keine Opfer mehr. Wir sind nicht mehr hier und warten irgendwie auf bessere Tage. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir für eine Aggressivität, Herr, die auf uns kommt, Herr. Ich danke dir für ein, dass wir militant werden, Herr, dass eine Armee aufsteht im Glauben, Jesus, dass eine echte himmlische, göttliche Armee aufsteht, Jesus, voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe, Herr. Danke für starke, junge Leute, auch wenn wir alt sind oder jung oder mittel oder was auch immer, ist doch egal, aber wir sind stark im Wort, wir sind stark in dir, wir sind stark, Jesus. Und wir lassen uns nicht mehr hin und her schmeißen, Herr. Oh, Halleluja. Sprich zu den Umständen. Sprich zu den Umständen in deinem Leben. Sprich, nutz die Zeit jetzt. Sprich, sprich, sprich das Wort Gottes. Komm raus aus der Passivität. Komm raus aus dem, mal sehen, wie es wird. Komm raus, nimm den Glauben wieder neu, den Gott dir gegeben hat für diese körperliche Situation, von der du schon so lange darauf wartest, dass sie sich ändert, wo du so lange schon wartest, diese Situation in deiner Familie, diese Situation in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen, in deinen Finanzen, in deiner Berufung. Jesus. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann sprich den Namen Jesus darüber. Weil er hat den Namen Jesus uns gegeben. Den Namen Jesus. Der Name Jesus, in diesem Namen Jesus steht dieser geheilt vor euch und es ist die Kraft und der Glaube an den Namen Jesus, dass dieser Name Jesus ihn geheilt hat. Der Name Jesus ist der Gemeinde gegeben. Er gehört uns. Wow. Und ich sag dir eine Sache. Ein Soldat, der spricht, der denkt nicht, der spricht. Der denkt nicht drüber nach über die Dinge, der spricht die Dinge des Glaubens. Der sagt sie, das ist das Schwert. Jesus hat ein Schwert in seinem Mund, es ist seine Zunge, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und du bist geschaffen in seinem Bild. Du darfst natürlich, ist ja kein Zwang, aber wenn du weiterkommen willst, ich möchte dich ermutigen, öffne deinen Mund. Die Gemeinde ist zu lange leise. Öffne deinen Mund. Öffne deinen Mund. Lass das Wort des Glaubens aus deinem Herzen auf deine Lippen kommen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das ist, wovon das Herz voll ist, der Mund übergeht. So, Heiliger Geist, füll uns mit der Wahrheit. Füll uns mit der Wahrheit, Jesus. Füll uns mit der Wahrheit. Und wir erklären Durchbrüche über den Kranken, Herr. Wir erklären Durchbrüche, Herr, über den Verwirrten. Wir erklären Durchbrüche über den, die Jesus nicht kennen. Wir erklären Durchbrüche über den Ehen. Wir erklären Durchbrüche über den Kindern. Wir erklären Durchbrüche, Jesus. In diesem Haus und jeden, der hier ist, jeden, der zuschaut über Livestream. Herr Jesus, jeden, der in dieser Stadt ist und in diesem Land, Herr. Wir erklären, dass diese herrliche Armee läuft, Herr. Sie läuft, sie marschiert. Sie tanzt, sie jubelt, sie lacht, sie jauchzt. Aber sie ist fokussiert. Sie ist fokussiert. Sie ist fokussiert. Sie ist fokussiert. Danke, Jesus. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickle sich in den Angelegenheiten der Welt. Danke, Jesus, für eine fokussierte Braut, Herr. Eine fokussierte Braut, Herr. Wow. Halleluja. Jesus, wir beten dich an, Herr. Lass uns noch einen Moment nehmen, ihn einfach anzubeten. Wir lieben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir für dein Feuer. Wir danken dir für deine Freude. Wir danken dir für deine Perspektive, Jesus. Wir lieben dich. Wir beten dich an, Herr. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Du bist so gut. Du bist so treu. Komm, erheb deine Stimme. Sag ihm einfach Danke. Lobpreise. Anbete ihn. Sag ihm einfach, wie gut er ist, wie schön er ist. Danke, 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 danke. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an, unser König. Unser Alles, unser Leben. Halleluja, Vater. Wow. Wow, 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 wow. Danke. Genau, lass uns Jesus mal einen dicken Applaus geben. Danke, Jesus. Wow, wir sind alle junge Leute, Amen. Danke, schön, dass ihr da wart. Es war ein Genuss, euch hier zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.